Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wieder Zeit für eine Viertelstunde. Und zwar bin ich umtriebig geworden. Schon vor einigen Wochen im Herbst-Sale von Steam habe ich mir unter anderem eingepackt Endless Space 2, ein 4X-Strategiespiel, ein futuristisches Globalstrategiespiel. Und das möchte ich heute im Rahmen dieser Viertelstunde mal ganz kurz vorstellen und mal ganz kurz besprechen. Und das Ganze machen werde ich mit dem André Peschke. Hallo André.
Umtriebig ist er gewesen, ja? Ist er rollig geworden? Und das im Dezember?
Es war schon im November, ach. Ja, der Steam Sale war schon im November.
Ja, dann, ne? Ja, ich bin immer mal gespannt. Ich bin vor Jahr und Tag auf die Idee gekommen, mir Endless Legend zu kaufen. Und hab, weil man mir vorher aus irgendwer hat mir erzählt, ah, das ist wie Civilization, aber es erzählt total die krassen Geschichten. Und ich so, das ist okay, das will ich sehen. Und dann stellte sich halt raus, dass das halt irgendwie so im Science-Fiction-Szenario auch so ein Civilization-ähnliches Spiel ist, wo halt dann so Beschreibungen und so kleine Kampagnentexte dabei waren. Aber ich gedacht, also okay, das passiert auch größtenteils in eurem Kopf, Kinder, wie bei Civilization.
Zu Endless Legend kann ich relativ wenig sagen. Das habe ich mir genauso wie du auch irgendwann mal in einem Steam-Sale gekauft, weil ich viel Gutes drüber gehört habe, bin aber nie so recht warm geworden und habe es dann irgendwie nach 2 oder 3 Stunden so wieder auf den Pile of Shame gelegt und immer mal gedacht, okay, irgendwann hast du genug Zeit, um dich da mal reinzufuchsen, und dann hatte ich nie genug Zeit oder genug Lust. Hab mir trotzdem Endless Space 2 jetzt gekauft, was so ähnlich funktioniert. Die Endless-Reihe hat da unterschiedliche Ableger, Fantasy, Science Fiction, das ist jetzt der Science Fiction Ableger, und hab rund 20 Stunden in der Zwischenzeit gespielt. Wer mich kennt, wird wissen, dass ich in diesen 20 Stunden sehr, sehr selten über die ersten paar Züge hinausgekommen bin, weil es gibt immer wieder irgendwas zu optimieren. Das heißt, ich kann im Rahmen dieser Viertelstunde nur einen relativ rudimentären Einblick in das Spiel geben und in meine Bewertung des Spiels, aber das ist ja auch der Sinn der Viertelstunde, oder?
Ja, also ich meine, das ist unser Format. Wir bestimmen, was der Sinn der Viertelstunde ist, Jochen. Ja, du kannst das jetzt auch ganz neu auslegen. Du kannst auch sagen, Sinn der Viertelstunde ist es jetzt einfach, dass du die Geräusche des Spiels nachpupsen willst.
Ich glaube, davon nehmen wir heute einfach mal Abstand von dieser Idee. Vielleicht mal ganz kurz vorweggeschickt, ich habe es ja schon gesagt, Endless Space 2 ist ein 4X-Strategiespiel, das steht ja bekanntermaßen für Explore, Exploit, Exterminate und was ist das vierte X? Expand, genau. Das bedeutet, dass die Sorte Spiel wie zum Beispiel in Civilization, wo man am Anfang startet mit einer kleinen Stadt, in dem Fall bei Endless Space 2 ist es eine Kolonie bzw. ein Planet, auf dem man seine erste Kolonie hat, seine Hauptkolonie. Und dann das Universum besiedelt, neue Kolonien erschließt, Rohstoffe abbaut, sich mit anderen Fraktionen kloppt und so weiter und so fort. Gleichzeitig spielt auch noch die Forschung eine große Rolle. Und man kann sich Endless Space 2 wirklich im ersten Schritt mal vorstellen, wenn man gar keine Idee über diese Sorte Spiel hat, wie ein Civilization im Weltraum. André, du hast jetzt ja auch schon Stellaris letztes Jahr bei der Wunschwertschätzung unserer Hörer gespielt. Wie gespannt bist du jetzt darauf, wie so ein sehr klassisches Endless Space 2 funktioniert?
Also wie gesagt, also da ich das Endless Legend gespielt habe, das habe ich übrigens auch dann beiseite gelegt und seitdem nicht wieder ausprobiert, obwohl es eigentlich einen ganz coolen Eindruck machte, ja, bin ich jetzt nicht, ich sitze nicht direkt an der äußersten Stuhlkante. Ich frage mich allerdings zum Beispiel, wenn du sagst, es ist so ein bisschen wie ein Science-Fiction-Civilization, da würde ich halt immer sofort denken, ja, es gibt doch schon zwei. Also Civilization Beyond Earth und Alpha Centauri. Ist es dann so wie die?
Es gibt schon Civilizations im Weltall. Ich meine, es gab auch schon weit, zum Beispiel vor Civilization Beyond Earth, eine Civilization im Weltraum. Das hieß damals Master of Orion zum Beispiel. Und ja, so kann man sich das in etwa vorstellen. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Civ Beyond Earth, dass ich Endless Space 2 erheblich besser finde. Ich finde, Endless Space 2 macht diese traditionelle Formel, die ein Master of Orion zum Beispiel hatte oder früher auch schon ein Alpha Centauri von Sid Meier. Es nimmt diese klassische Formel und setzt sie ausgezeichnet um, findet an einigen Stellen ein paar sehr originelle Ideen, ein paar Ideen, die man sonst so in der Form vielleicht auch in dem Genre noch nicht wirklich gesehen hat oder zumindest ich noch nicht gesehen habe, bin jetzt nicht der absolute Genre-Experte. Fangen wir vielleicht mal mit den Fraktionen an, die finde ich nämlich extrem interessant. Es gibt im Spiel 8 Fraktionen und im Unterschied zum Beispiel zu den neueren Civilization-Teilen, bei denen die einzelnen Anführer und die einzelnen Nationen und die einzelnen Völker ja auch individuelle Boni und individuelle Einheiten haben. So ähnlich funktioniert das auch bei Endless Space 2. Mit dem Kniff allerdings, dass es nur recht wenige Fraktionen gibt, die sich sehr klassisch spielen und dass es teilweise Fraktionen gibt, die deren Boni bzw. deren einzigartige Eigenschaften erheblich in den Spielverlauf eingreifen. Du hast also Fraktionen wie zum Beispiel das United Empire, wie es heißt, oder die Sophons, die sind sehr klassische Fraktionen, die funktionieren auch auf eine sehr klassische Art und Weise. Du hast ja am Anfang deine erste Kolonie und um eine zweite Kolonie zu gründen, musst du ein Siedlungsschiff rausschicken, also wie die Siedler bei Civilization. So funktionieren diese Fraktionen. Beim United Empire ist es so, das hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass es sehr viel Einfluss produziert. Einfluss ist eine Ressource in diesem Spiel. Und mit diesem Einfluss, den es mehr produziert als andere Fraktionen, dann in der Lage ist, Gebäude in den Kolonien zu kaufen oder mit dem Einfluss Einheiten zu kaufen. Das bedeutet, das ist eine Fraktion, die sich sehr gut dafür eignet, um so ein industrielles oder militärisches Powerhouse zu werden. Die Sophons wiederum sind eine Fraktion, die sehr auf Forschung ausgelegt ist, deren individuelles Trade ist jetzt zum Beispiel, dass sie einen Forschungsbonus auf jede Technologie bekommen, die noch nicht erforscht wurde. Beziehungsweise, wenn sie eine neue Technologie erforschen, dann geht das schneller, je weniger andere Fraktionen im Spiel, die schon erforscht haben. Da sieht man schon in diesen beiden Fraktionen, die sich relativ klassisch spielen eigentlich, schon einen erheblichen Unterschied in der Spielweise bzw. im Spielansatz und in der Spielstrategie. Dann gibt es aber auch noch Fraktionen wie zum Beispiel die Cravers. Das ist so eine insektoide Rasse. Die kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit den, Gott, wie hießen sie jetzt in Mass Effect? Earthnaut Rex und so. Ich komme nicht auf den Namen.
Die Dings halt. Ja. Sagen wir, können wir nicht Zerg sagen?
Wir könnten theoretisch auch Zerg sagen. Das ist halt eine insektoide Rasse. Das stimmt jetzt nicht bei den Leuten, die ich jetzt aus dem Mass Effect Universum meine. Aber die exploiten ihren Planeten oder ihre Planeten. Und irgendwann, also die beuten die Ressourcen der Planeten so lange aus, bis auf dem Planeten nichts mehr übrig ist. Und bis sie sozusagen die ganze Galaxie ausgebeutet haben.
Krogane. Das heißt, sie heißen Krogane.
Krogane, genau. Die erinnern mich so ein bisschen an die Krogane, auch optischerweise, auch wenn sie ursprünglich im Lore des Spiels so insektoid sind. Einfach weil auch die Krogane Mass Effect ja ihren Planeten quasi komplett ausgebeutet und in einem nuklearen Winter zerstört haben und dann immer auf andere Planeten gehen müssen. Und so ähnlich funktioniert das auch bei den Cravern. Das heißt, die spielen sich wieder anders. Dann gibt es noch eine Fraktion, die hat erst gar keine Siedlungsmechanik, sondern die verbreitet sich mit so einer Art Tentakel im All und erweitert damit ihren Einflussbereich. Und dann gibt es wieder eine andere, die besiedelt auch keine Planeten, sondern die kauft Planeten. Mit einer Ressource, also mit der Geldressource im Spiel, die Dust heißt. Was wirklich bedeutet, dass im Unterschied zu Civilization zum Beispiel, wo die Boni vielleicht eher auf höheren Schwierigkeitsgraden wirklich relevant werden, macht es hier einen ganz erheblichen Unterschied schon von Anfang an, welche dieser Fraktionen du dir rauspickst. Und es macht alleine schon Spaß, mit jeder dieser Fraktionen einfach mal ein Spiel anzufangen und zu gucken, wie unterschiedlich die sich tatsächlich spielen.
Mhm. Was mir aufgefallen ist, damals bei dem Endless Legend war, der große Vorteil von Civilization mit seinem Echtweltszenario oder seinem historischen Szenario ist, dass halt viele Sachen, du kannst dir ungefähr vorstellen, was ein Kornspeicher macht. Und das Problem bei den Fantasy-Settings oder Science-Fiction-Settings ist halt, dann hast du auf einmal den, keine Ahnung, den Fluxi-Superkondensator irgendwas und du denkst dir, What is this? Ja, und du musst viel mehr nachlesen und dich viel mehr einarbeiten, um bestimmte Dinge zu verstehen, weil dir das intuitive Begreifen weggenommen wird. Ist das da auch so?
Ich glaube, das ist ein grundlegendes Problem, wenn man es so nennen möchte, die Science-Fiction-Strategiespiele in der Hinsicht haben. Ja, es ist auch wieder da so, wenn du in den Forschungsbildschirm reingehst, dann wirst du am Anfang nicht wissen, was Technologie XY tut oder was Gebäude XY tut. Das musst du dir anarbeiten. Aber Endless Space 2 hat die vielleicht beste Menüführung und Bedienung, die ich jemals in einem Strategiespiel gesehen habe. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, weil sie ein bisschen anders funktioniert, als man das gewohnt ist, weil sich einmal dran gewöhnt hat, ist sie absolut fantastisch. Erstens hat wirklich nahezu jede Angabe, jede Funktion, jeder Button im Spiel einen wirklich brauchbaren Tooltip. Da habe ich dann wirklich mal gesehen, wie schön es ist, wenn du mit Tooltips wirklich was anfangen kannst. Und dann, was ebenfalls noch hinzukommt, was die Bedienung angeht, ist, du kommst aus jedem Menü wieder raus, indem du die rechte Maustaste klickst. Das heißt, wenn du in einem dritten Untermenü, so viele Untermenüs gibt's nicht, wenn du in einem dritten Untermenü bist und drückst die rechte Maustaste, kommst du in das drüberliegende Menü. Drückst du wieder die rechte Maustaste, kommst du ins drüberliegende Menü. Drückst du wieder die rechte Maustaste, kommst du auf deine Sternenkarte-Übersicht. Und das hilft natürlich jetzt im ersten Schritt nicht bei dem Problem, wenn man es so nennen will, das du eingangs skizziert hast, aber dadurch, dass die Bedienung wirklich komplett intuitiv und viel besser funktioniert als in vielen anderen Globalstrategiespielen, hat man auch wirklich die Zeit und wird nicht die ganze Zeit noch mit irgendwas anderem gestört, um sich dort auch vernünftig einzuarbeiten. Ist fantastisch, die Bedienung von Endless Space 2.
Oho, oh, das klingt tatsächlich mal nett. Also das heißt aber auch, dass ich da quasi nicht nur den Tooltip habe mit, das macht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie muss ich mir das vorstellen? Also ist dann auch gleich eine wirklich vernünftige Erklärung mit dabei, nehme ich mal an, sodass ich dann halt auch wirklich weiß, was ist denn das für eine Anzeige oder sowas? Oder sind die nur gut verknüpft?
Nee, sie sind in der Regel sogar gar nicht verknüpft, was mir persönlich ganz gut gefällt, weil sonst kommst du irgendwie so ein bisschen immer von Kuchenbacken auf Arschbacken. Das hat mir irgendwie bei der Einarbeitung immer selten geholfen, sondern es ist einfach eine sehr, sehr gute Beschreibung. Du gehst über irgendeine Ressource und dann weißt du tatsächlich halbwegs gescheit, wofür ist die da, wo kommt die her und welchen Zusammenhang hat sie in einem Zusammenspiel vielleicht mit anderen Ressourcen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Tooltips reichen, um direkt mit dem Spiel loszulegen und alle Sachverhalte zu verstehen. Es gibt ein Tutorial, das Tutorial fand ich sehr anständig. Was ich aber an der Stelle wirklich jedem Interessierten empfehlen würde, es gibt eine YouTube-Reihe und normalerweise bin ich kein YouTube-Tutorial-Gucker. Ich mag das nicht. Aber es gibt von einem YouTuber namens 4X Alchemist, gibt es eine Reihe, wo er jedes der Völker 30 Spielzüge lang spielt und erklärt, was er tut und wie das Volk funktioniert. Und es ist absolut fantastisch, um reinzukommen, sich eine der Fraktionen zu nehmen. Ich würde das United Empire empfehlen, weil die sich am klassischsten spielen und parallel eine Partie zu spielen, während man ihm dabei zuguckt, die Schritte nachzumachen, die Schritte nachzuvollziehen und dann bist du wirklich nach 30 Zügen sehr, sehr gut in dem Spiel drin.
Okay. Hat das auch diese, also wie bei Endless Legend, diese kleinen Hintergrundgeschichten? Das ist schon echt lange her, aber ich meine, da habe ich auch so eine Käferrasse gespielt und dann kriegst du am Anfang halt einfach so einen Text, ja, du bist halt der und der in irgendeinem großen, keine Ahnung, Insektenstock und du hast dich jetzt da hochgekämpft über Jahre, bla, irgend sowas. Du hattest halt einfach so einen Hintergrund, ist das da auch?
Ja, du hast nicht nur einen Hintergrund, also jede dieser Fraktionen, die haben ihr eigenes Intro-Video, die sind teilweise sogar relativ fantastisch. Das vom United Empire beispielsweise erinnert mich an so ein Propaganda-Video aus Starship Troopers, so ähnlich könnte man das vergleichen. Also so ein leicht humoriger Aspekt ist teilweise je nach Fraktion ebenfalls noch dabei. Und jede Fraktion hat ihre eigene Story im Spiel, die dann auch im Rahmen von Quests sich widerspiegeln. Das heißt, jede Fraktion im Spiel hat eine eigene Questline, die sie auch tatsächlich in jedem Spiel dann hat. Die Questtexte und so weiter sind eher mittelmäßig geschrieben, aber es ist ganz interessant, wie sie es umgesetzt haben, denn in der Regel poppt eine Quest ab einer bestimmten Rundenanzahl, ich glaube ab Runde 5 kommt die erste deiner Main-Quests, je nach deiner Fraktion. Und dann bekommst du ein Questziel, zum Beispiel entdecke 20 Anomalien auf Planeten oder gründe 3 Kolonien und so weiter. Aber du kriegst nicht nur ein Questziel, du kriegst 3. Und je nach Questziel, das du dir aussuchst, bekommst du eine andere Belohnung. Was ganz clever gemacht ist, weil du dann einerseits sagen kannst, okay, nehme ich das Questziel, was eher meiner Spielweise entspricht, oder nehme ich ein Questziel, was überhaupt nicht meiner Spielweise entspricht, aber ich will unbedingt die Belohnung haben. Das ist ganz clever umgesetzt.
Hm, okay. Und dann habe ich auf Steam gesehen, es gibt eine Deluxe Edition und da kriegt man irgendwelche Academy Heroes. Es muss also irgendwelche Helden im Spiel geben. Was hat es mit denen auf sich? Sind die toll?
Die Deluxe Edition an der Stelle, so wie ich es verstanden habe, weil ich auch geguckt habe, ob ich mir lieber die kaufen soll als die Standard-Edition, beinhaltet aber nur kosmetische Helden. Also das sind quasi Reskins der vorhandenen Helden und Raumschiffe, wie ich das verstanden habe. Ja, es gibt Helden. In der Regel hat jede Fraktion am Anfang schon einen. Das kann man sich auch relativ klassisch vorstellen. zwischen entweder du schickst ihn nach draußen ins Weltall, teilst ihn einer deiner Flotten zu zum Beispiel, oder schickst ihn alleine los und lässt ihn erforschen und später dann auch mit den Flotten kämpfen, weil er vielleicht Kampfboni gibt, oder du setzt ihn in eine deiner Kolonien, wo er dann als Gouverneur fungiert. Diese Helden sammeln Erfahrung, je nachdem, was sie tun. Zum Beispiel ein Gouverneursheld sammelt Erfahrung mit jedem Gebäude, was du in diesem Sternensystem, wo er Gouverneur ist, baut. Und dann gibt es noch einen recht rudimentären Fertigkeitsbaum, den du dann mit dem Level-Up des Helden quasi erweiterst und neue Fähigkeiten freischaltest, die dann wiederum Boni geben. Das ist ein ganz nettes, kleines System. Ich habe nicht den Eindruck, dass es ultrakomplex ist, dass die Helden total im Mittelpunkt stehen, aber es ist so ein ganz nettes Rollenspielsystem, was dann noch dazukommt, was ich auch recht motivierend finde.
Und auf den Screenshots sehe ich ständig 3D-Grafik, irgendwelche Raumschiffe, die durch das All fliegen, und ich sehe wenig Übersichtskarten. Ist das nur so das Übliche, dass man halt die Screenshots ausgesucht hat von irgendwelchen, keine Ahnung, Kampfanimationen, wo es halt mal besonders cool aussieht? Weil irgendwo, ich denke mir so, wo ist denn die Übersichtlichkeit auf diesen Screenshots? Das sieht aus wie Homeworld.
Das scheint anscheinend an den Steam-Screenshots zu liegen. Das ganze Spiel ist extrem übersichtlich und in der Regel bewegt man sich auch auf einer Übersichtskarte oder in einem Menü oder auf so einer Planetenübersicht. Irgendwelche 3D-Firlefanz-Sachen existiert da eigentlich nicht. Selbst bei den Kämpfen, gut, dass du es angesprochen hast, die funktionieren auch eher auf eine klassische Civilization-Art und Weise. Das heißt, es gibt keine taktischen Kämpfe in dem Sinne, dass da eine extra Schlachtkarte aufgemacht wird, wo du deine einzelnen Raumschiffe steuerst, sondern es kämpfen Flotten gegeneinander. Diese Flotten haben eine bestimmte Stärke. Und wenn deine Flottenstärke höher ist als die des Gegners, so ein bisschen wie bei Civilization eben, wenn du halt mit 20 Panzern kommst, dann sind die 3 Infanteristen weg. Es ist noch ein bisschen komplexer als das, weil man die einzelnen Raumschiffe in der Flotte anpassen, customizen kann, je nachdem, mit welche Technologien man erforscht hat. Da kann man dann Module einbauen, man kann die Waffen wechseln, man kann dann bei dieser Kampfübersicht kann man auch unterschiedliche Aufstellungen am Anfang des Kampfes machen. Hat man eine Flotte, die eher auf Long Range ausgelegt ist, oder eher eine Flotte, die eher auf Nahkampf ausgelegt ist? Das kann man so ein bisschen einstellen. Da gibt es also noch komplexere Möglichkeiten, als einfach eine Schlacht wird simuliert. Aber letztlich, zumindest auf den mittleren Schwierigkeitsgraden, wo ich es bislang gespielt habe, ist es einfach eine Sache, komm mit der größeren Flotte und dann gewinnst du.
Okay. Gefällt es dir denn jetzt in irgendeiner Weise gerade besser als ein Civilization? Also jetzt, dass du vielleicht aktuell mehr Interesse dran hast, weil es halt vielleicht frisch und neu und toll ist oder sowas. Aber wenn du dich erinnerst, ja, an so deine schönsten Civilization-Spielmomente, fühlt sich das wenigstens genauso gut oder vielleicht sogar besser an? Oder wie ist das Spielerlebnis?
Es fühlt sich ein bisschen anders an. Ich würde nicht sagen, dass du diese tollen Civilization-Momente im Sinne von, jetzt kommt der Gandhi und schießt mir Atombomben um den Hals. Also das ist so ein bisschen, ich würde sagen, dieser Aspekt, dieses Geschichten aus sich selbst erzählen, der steht da nicht so im Mittelpunkt. Das finde ich aber auch gar nicht wirklich schlimm, weil ich es mechanisch total spannend finde. Es hat zum Beispiel, damit wir das auch noch erwähnt haben, es hat ein sehr, sehr interessantes Forschungssystem, denn es hat ein Forschungsrad. Und dieses Rad wiederum ist in 4 unterschiedliche Forschungsteile unterteilt und innerhalb dieser unterschiedlichen Forschungsaspekte nochmal in 4 unterschiedliche Stufen. Das heißt, du fängst in der Mitte oder im Inneren des Rades an, da gibt es recht wenige Technologien. Im nächsten Ring des Rades gibt es mehr Technologien, im darüberliegenden Ring wieder mehr und so weiter und so fort. Interessanterweise in diesem Forschungssystem zum Beispiel bauen die Forschungen nicht aufeinander auf, wie das vielleicht bei einem Civilization der Fall ist. Das heißt, wenn du im ersten oder im zweiten Ring eine bestimmte Anzahl erforscht hast, schaltest du den dritten Ring frei. Insofern bauen sie aufeinander auf, aber du musst nicht die eine Forschung erforschen, damit du dann irgendwie eine darauf aufbauende Forschung erforschen kannst, sondern du bist in deiner Forschung relativ frei in diesem System, was ich sehr, sehr spannend finde, weil es total viele unterschiedliche Taktiken zulässt, gleichzeitig aber auch eingeschränkt, denn mit jeder Technologie, die du erforschst, völlig egal aus welchem Gebiet sie kommt, wachsen die Kosten für nachfolgend zu erforschende Technologien. Das heißt, du kannst auch nicht wie in einem Civilization, zum Beispiel gerade auf niedrigen oder mittleren Schwierigkeitsgraden hingehen und sagen, ich erforsche jetzt mal alles, sondern du musst dir oder solltest dir wirklich einen Plan machen, wie gehe ich mit der Fraktion, die ich hier spiele, die sowieso schon viele Eigenheiten hat, die eine andere Fraktion nicht hat, die ganz bestimmte und spezifische Stärken und Schwächen hat. Wie gehe ich mit der vor? Wie forsche ich mit der? Was dazu führt, dass sich das Spiel selbst auf mittleren Schwierigkeitsgraden, je nachdem welche Fraktion man spielt, erheblich anders spielt. Und das ist bei Civilization zum Beispiel nicht der Fall. Da muss ich schon auf hohen Schwierigkeitsgraden spielen, damit es einen wirklich gewaltigen Unterschied macht, ob ich jetzt die Deutschen oder die Engländer spiele. Hier macht es einen sehr gewaltigen Unterschied, weil auch alles, wie zum Beispiel jetzt so ein Forschungssystem, sehr, sehr gut ineinander greift mit den erheblich unterschiedlichen Fraktionen. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen.
Na denn, ja, dann würde ich sagen, nehme ich an, die Frage erübrigt sich, ob du das weiterspielst.
Ja, die dürfte sich erübrigen und es dürfte sich wahrscheinlich auch die Frage erübrigen, ob ich das an dieser Stelle und im Rahmen dieser Viertelstunde weiterempfehlen würde. Die 20 Euro, die ich dafür bezahlt habe, die waren schon jetzt gut ausgegeben. Also ich hatte in den 20 Stunden, die ich damit verbracht habe, bislang einen Heidenspaß. Ich freue mich drauf, wenn ich wieder Zeit habe, es weiterzuspielen. Ich kann jetzt an dieser Stelle natürlich relativ wenig erstmal über das Endgame sagen, beziehungsweise auch über die KI, die sich bislang ganz vernünftig anstellt, aber offensichtlich Probleme hat mit den Rassen und mit den Fraktionen, die ein erheblich andere Spielweise haben, die erheblich anders siedeln zum Beispiel. Da ist mein Eindruck, dass die KI damit nicht ganz perfekt beziehungsweise sogar ziemlich scheiße zurechtkommt. Dazu muss ich es aber noch weiterspielen. Dann kommt vielleicht irgendwann im nächsten Jahr mal eine Wertschätzung dazu. Aber weiterempfehlen, also die 20 Euro, die ich im Sale bezahlt habe, die ist es allemal wert. Vollpreis kostet es, glaube ich, gerade immer noch 40 Euro. Selbst da würde ich jetzt mit dem Ersteindruck sagen, wenn man mal wieder Lust auf die Sorte Spiel hat, auf eine Civilization im Weltall Runden basiert, das vielleicht nicht ganz so komplex ist, nicht ganz so viel Einarbeitungszeit braucht wie dein Stellaris jetzt, wer darauf Lust hat, der macht nichts falsch. Er muss, wie gesagt, damit leben, ein bisschen Einarbeitungszeit braucht es trotzdem. Ich habe ja schon eine sehr gute Videoreihe, die dabei echt verdammt gut hilft, vorher erwähnt. Und auch für 40 Euro würde ich derzeit sagen, hätte ich die ausgegeben, würde ich hier nicht sitzen und sagen, das war es nicht wert.
Okay, super. Ja, und man kann natürlich eh damit rechnen, dass das weiter ausgebaut wird. Also bei Endless Legends zumindest sind dann hinterher noch zahlreiche Add-ons erschienen. Da kommt natürlich dann auch nochmal, die sind dann, also ich glaube, aktuell für Endless Space gibt es zwar DLC, der ist aber noch komplett kostenlos, soweit ich gesehen habe. Nehmen wir mal an, dass das genauso laufen wird wie bei Endless Legend. Da sind halt auch diverse DLCs dann nachgefolgt. Und ich glaube, das Komplettpaket außerhalb von Sales kostet da auch heute noch 100 Euro. Das heißt so, für das Gesamtpaket, wenn es dann irgendwann mal fertig ist, das kann man so schon mal gedanklich dann sich selbst in Rechnung stellen. Aber heißt ja halt auch, dass da kommt neuer Content, da wird dran gearbeitet.
Also bei Endless Legend kann ich es jetzt tatsächlich nicht sagen, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Aber bei Endless Space 2 ist es jetzt so, das ist ja Anfang 2017 erschienen. Seitdem sind drei wirklich große, wirklich umfangreiche Updates erschienen, bei denen man auch den Eindruck hat, dass die Entwickler auf ihre Fans gehört haben, dass ihnen das Feedback wichtig war. Und ich glaube, jetzt im November ist das letzte große kostenlose Update erschienen. Bislang habe ich noch nichts mitbekommen. Ich stecke jetzt nicht ganz tief in der Community drin, dass es da irgendwelche kostenpflichtigen DLCs gibt. Also im Moment zumindest wird das Spiel noch kostenlos weiterentwickelt und die Updates sind wirklich, die haben es durchaus in sich.
Na dann, würde ich sagen, so viel bis hierhin.
Und so viel zu dieser Viertelstunde, die natürlich, wie es unser Modus operandi ist, ein bisschen länger ist als eine Viertelstunde. Aber wie André das ja schon gesagt hat, unsere Viertelstunde kann auch mal 25 Minuten dauern. So, und an dieser Stelle aber vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Ich hoffe, euch hat die Viertelstunde ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in die Faszination von Endless Space 2 und warum es mich gerade aktuell so sehr fasziniert. Und ja, wir hören uns demnächst bei einer Viertelstunde wieder bei irgendeinem anderen unserer Bäcker-Formate. Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung und bis demnächst.